Das ist Leidenschaft. Leidenschaft tun wir sehr oft mit einem Gefühl verbinden. Gar nicht? Leidenschaft tun wir mit einem Gefühl verbinden, das so riesig und enorm ist. Das ist Leidenschaft. Jemand leidenschaftlich lieben. Da geht es so richtig tief ins Herz. Aber ich glaube, wir müssen, wenn wir das Wort Leidenschaft anschauen, ein bisschen wegkommen von den Gefühlen. Man kann nämlich zum Beispiel ein leidenschaftlicher Briefmarkensammler sein. Das ist vielleicht nicht mehr so das Hobby, wo alle Buben im Alter von 10 bis 16 so richtig heiß lieben. Aber es gibt durchaus Leute, die leidenschaftlich Briefmarken sammeln. Hat das etwas mit so Emotionen zu tun? Wenn jetzt ein Briefmarkensammler seine Briefmarkensammlung auftut, dann kommt ihm so ein Schwall von warmen Gefühlen seine Briefmarke entgegen. Nicht? Nein, nicht wirklich. Wenn er aber so eine Sendung bekommt, wo jemand etwas gefunden hat auf dem Estrich, und dann tut die durchschauen und plötzlich sieht er ein altes Kuvert mit einem Basler Tübli drauf. Hä? Dann kommen die Gefühle. Bin ich sicher. Dann wieder, wow, ist das wirklich? Ist das wirklich ein Basler Tübli? Und dann gibt es so Marken, die haben noch gewisse Fehler, Fehldrücke, und die sind noch besonders selten und wertvoll und so weiter. Dann kann ein leidenschaftlicher Briefmarkensammler durchaus auch ein Gefühl entwickeln. Ich möchte das Wort Leidenschaft ein bisschen in einen anderen Zusammenhang setzen. Und zwar, wir haben ja letzten Sonntag haben wir auch das Thema gehabt, deinen geistlichen Stil, deinen Glaubensstil entdecken. Und wir haben von diesem Vers ausgegangen. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Da müsst ihr jetzt aber Gas geben, um das zu erfüllen. Und ich habe das so aufgeteilt. Du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen. Ich habe das übersetzt mit Gefühl. Mit allem, wo die Emotionen auch Platz haben. Mit ganzer Hingabe. Das habe ich übersetzt mit Wille. Mit ganzem Verstand. Verstand ist klar, mit dem, was wir denken, was wir verstehen, was wir mit unseren Gedanken können erfassen können. Und mit all deiner Kraft. Und mit all deiner Kraft ist Leidenschaft gemeint. Jetzt seht ihr in den Predigtnotizen jetzt so Felder, und die keinen Schreiber haben, um etwas reinschreiben, da hat es da noch Bleistift. Kannst du mal schauen, dass alle etwas zu schreiben haben. Ihr müsst nicht schreiben, ihr dürft, aber es ist, glaube ich, auch noch hilfreich. Genau. Wir haben gestern oder letzten Sonntag auch das angeschaut, die verschiedenen Glaubensstile. Und man hat gemerkt, da hat ganz viel drin Platz. Und du kannst einen leidenschaftlichen asketischen Christ sein oder mit einem asketischen Glaubensstil. Wir haben herausgefunden, dass das bei der Heilsame so ist. Man verzichtet auf Sachen, für etwas. Oder du kannst auch ein rational gläubiger Christ sein, also wo das Rationale wichtig ist. Das heisst, das Verstehen von Gott und was über Gott. Und leidenschaftlich rational ist auch möglich, dass ich immer besser verstehen will, wer Jesus ist, wer Gott ist, was er mir zu sagen hat. Oder bibelzentriert kann ich leidenschaftlich sein, dass ich sage, ich will von ganzem Herzen das, was die Bibel sagt, in meinem Leben umsetzen. Immer. Und jetzt möchte ich dich fragen, und jetzt ganz, tust du ganz vergessen, was die anderen könnten denken, was du müsstest schreiben, sondern was wirklich ist. Ihr habt dort eine Skala von 0 bis 10. Meine Leidenschaft für Jesus. 0 ist, der ist mir so etwas von egal. Bis 10, ich würde sterben für Jesus, wenn es nötig ist. Ich tue alles nur für ihn. Ich denke den ganzen Tag immer nur an ihn. Ich habe mein ganzes Leben gehört ihm. Und jetzt gibt es alles zwischen denen. Und mir ist ganz bewusst, dass das auch eine sogenannte Tagesform gibt. Oder das ist nicht immer gleich. Oder? Aber jetzt überlegt ihr ganz nüchtern, klar, wo würde ich auf dieser Leidenschaftsskala jetzt so mich befinden? Gut. Ich möchte euch mit euch eine Geschichte anschauen, wo es um Leidenschaft geht. Jesus, Simon und die Sünderin. Ihr habt den ganzen Text abgedruckt und ich möchte euch jetzt vorlesen. Der Text ist aus der Elberfelder Übersetzung. Aus verschiedenen Gründen. Ein Grund zum Teil ist, dass die anderen Übersetzungen zum Teil viel länger sind und da hat es keinen Platz gehabt. Und der andere ist, dass die Elberfelder sehr nahe ist am Urtext. Ich habe ein Wort verändert. Du darfst das dann sagen, welches Wort? Ganz ein kleines, aber ziemlich ein bedeutsames. Statt in Lukas 7, Vers 36 bis 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser der Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Das Wort, das ich geändert habe, ist der Prophet, weil es heisst ein Prophet. Ich werde später erklären, warum ich das geändert habe. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hierher hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr: Deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Drei Leute. Es sind drei Leute in dieser Geschichte, die wichtig sind. Der Simon, der Pharisäer, Jesus und die Sünderin. Der Simon, der Pharisäer, was ist das für ein Mensch? Wenn wir Christen so hören, Pharisäer, dann machen wir sofort: Ah, das ist genau so einer. Aber was ist ein Pharisäer? Ein Pharisäer ist kein Schriftgelehrter, ist kein Theolog. Ein Pharisäer, der hat zu einer Art, eine Partei gehört, zu einem Verein gehört. Man könnte sagen, der Verein zum erneuerten Judentum. Ein Teil von einer Erneuerungsbewegung. Weil, wisst ihr, zu selber Zeit hat man gesagt, Gott hat aufgehört zu reden durch Propheten. Seit mehreren hundert Jahren ist kein Prophet mehr auftreten im Land. Und darum hat man gefragt, wenn Gott jetzt nicht mehr redet, dann müssen wir aus der Tora, aus den fünf Büchern Mose, müssen wir die Führung finden. Jetzt müssen wir genau anschauen, wir müssen das richtig machen. Weil Gott redet aus seinem Wort. Und sie haben gefunden, das ist uns wichtig. Also, und darum sage ich, die haben nicht mehr an Propheten geglaubt, aber sie haben gewusst, wenn der Messias kommt, dann kommt ein Prophet vorher, der das vorbereitet. Der Prophet. Darum habe ich das Wort in von ein in der geändert. Der Pharisäer, der Simon, das war sehr ein offener Mensch. Der Simon, der hat alles richtig machen. Und nicht nur einen sturen, quasi gesetzlichen Typ. Nein! Der hat gehört, Jesus ist da. Jesus war wahrscheinlich dann gerade in der Synagoge gewesen. Und er hat gefunden: Meister, komm doch mit zu mir, komm essen. Warum? Es könnte ja sein, dass das der Prophet ist. Es könnte sein, dass der Jesus, dass das der Prophet ist. Die Ausstrahlung, die der Mann hat, die Lehre, die er hat, möchte gerne wissen. Ich möchte gerne mehr wissen. Könnte das sein? Und wahrscheinlich war es ein Sabbatmahl. Und wenn man so, wenn man da am Tisch gelegen ist, das ist ganz anders, wie wir uns das mit vorstellen. Wir müssen uns vorstellen, die Tische, die sind vielleicht 10 cm am Boden gewesen. In einer U-Förmung. Und dann hat es quasi Polster gehabt, die quasi so gegen den Tisch führen war. Und man ist halt dann auf der linken Seite gelegen und hat mit dem rechten Arm hat man dann gegessen. So. Und die Füße hat man weg vom Tisch gestreckt. Ja? Mit der linken Hand wird gegessen, nicht mit der rechten. Ja nicht. Nein, mit der rechten wird gegessen, ja nicht mit der linken. Wisst ihr, was man mit der linken macht? Das Füdle putzen. Und man tut nicht mit der Hand, um das Füdle putzt, nachher auch essen. Und darum hat man immer mit der rechten Hand gegessen. Die linke Hand ist die unreine Hand. Ja? Einfach so, dass man so ein bisschen das Bild vor Augen bekommt. Ich habe mir überlegt, ein Bild, eine Szene zu zeigen, hier auf dem Beamer. Es gibt ganz viele Bilder von dem. Aber ich möchte, dass ihr euch selber ein Bild entstehen lassen könnt in eurer Vorstellung. Also der Simon ist da und ist richtig gespannt auf den Jesus. Und ja, lasst ihn ein zum Essen. Man lässt nicht jeden ein zum Essen. Das ist eine grosse Ehrerbietung. Das ist eine grosse Ehre für Jesus. Und wenn das sich herausstellt, dass Jesus der Prophet ist, dann ist es auch eine grosse Ehre für den Simon. Alles ist gut. Sie liegen am Tisch, sie essen. Und dann passiert etwas, das man sich noch jahrelang wird in diesem Städtchen erzählen. Es passiert etwas, das völlig unvorstellbar ist. In dieser Männerrunde, es ist eine Männerrunde, Frauen sind dort nicht erwünscht. Frauen, die sind in der Küche am Palaveren miteinander, die bringen jetzt noch die Sache rein, aber das ist die Sache der Männer zu selber Zeit. Völlig klar. Hat eine Frau nichts zu suchen. Und dann kommt eine Sünderin rein. Was ist eine Sünderin? Also zu selber Zeit, es hat Sünder und Gerechte gegeben. Und Gerechte sind die, die nach dem Gesetz mehr oder weniger gelebt haben, die auch gesündigt haben, ja, aber Sünder sind die, die berufsmässig gesündigt haben. Also ein berufsmässiger Sünder wäre zum Beispiel ein Geldverleiher. Ein Geldverleiher ist ein Sünder. Jemand, der mit der Besatzungsmacht zusammenarbeitet, ein Zöllner zum Beispiel, ist ein Sünder. Gerber sind Sünder gewesen, weil die sind mit toten Tieren die ganze Zeit in Berührung gekommen. Was hat es noch gegeben für Sünder? Wie? Das sind dann Sünderinnen. Ja. Aber so die Sachen, es gibt noch ein paar mehr, wo man als Sünder bezeichnet hat, Verbrecher, logischerweise. Aber bei den Frauen kommt eigentlich nur etwas in Frage, Prostituierte. Man hat keinen Kontakt mit Sündern. Und jetzt kommt die stadtbekannte Sünderin. Jeder weiß, wer die Frau ist. Jetzt kommt die stadtbekannte Sünderin. Kommt rein, ungeheuerlich, furchtbar. Kommt da rein und nähert sich den Füßen von Jesus von hinten. Wenn ihr euch das vorstellen, wie sie dort liegen, die Füße weg vom Tisch. Und sie fängt an brüllen und sie mit ihren Tränen fallen ihm auf die Füße, tropfen ihm auf die Füße und sie macht ihre Haare auf, auch etwas Ungehörliches. Eine Frau im Orient darf niemals ihre Haare offen tragen in der Öffentlichkeit. Geht gar nicht. Auch für einen Prostituierten geht das gar nicht. Und sie trocknet seine Füße mit ihren Haaren. Und dann hat sie so ein Alabastergefäß mit Myrrhenöl. Und sie macht das auf und sie salbt seine Füße mit dem Öl und sie küsst seine Füße. Die ganze Gesellschaft schaut dem zu und findet völlig perplex. Das ist eine komplett verfahrene Situation. Was passiert da? Und das mit Jesus. Und Jesus lässt das zu, um Himmels Willen. Ein Alabastergefäß mit Myrrhenöl. Das würde umgerechnet heute vielleicht ein paar tausend Franken kosten. Alabaster ist ein Stein. Und es gibt Kunsthandwerker, die haben den Stein so fein schleifen, dass er durchsichtig wird. Und Myrrhe, das hat es nur in Ägypten gegeben. Das ist in Ägypten hergestellt worden. Also ein Importartikel vom Feinsten. Und nur so nebenbei. Wie hat die Frau das finanzieren können? So ein Öl in so einer Flasche? Mit was für Geld? Das ist sündiges Geld. Nicht. Das hat ihr nicht irgendjemand geschenkt. Das hat sie auch nicht geerbt. Sonst hat sie es wahrscheinlich auch nicht nötig gehabt. Aber das hat sie durch Prostitution sich verdient. Und mit diesem Öl salbt sie die Füße von Jesus. Eine Situation, alles ist völlig verfahren. Was macht jetzt Jesus? Er kann nur alles falsch machen. In dieser Situation. Wie reagiert er jetzt? Und jetzt denkt der Pharisäer bei sich. Wenn der Jesus wirklich der Prophet wäre, dann wüsste er nämlich, was das für eine Frau ist, die ihn hier anlangt. Dann wüsste er das. Das heisst, er ist wirklich am Studieren, ob Jesus der Prophet ist oder nicht. Und jetzt kommt er total ins Schleudern. Simon, möchte ich dir etwas sagen? Ja, Meister. Jetzt bin ich aber gespannt. Und er fängt an zu erzählen, ein Geldverleiher, ein Sünder, ein Geldverleiher hat zwei Schuldner. Der eine hat 50 Denar Schuld, der andere hat 500 Denar Schuld und sie können es beide nicht zahlen. Wie viel ist ein Denar? Ich habe das schon ein paar Mal in den Predigten so ein bisschen aufgezeigt, wie viel ist ein Denar? Ein Tageslohn. Ein Denar ist ein Tageslohn. Zu selber Zeit hat es keine Monatslöhne gegeben, keine Wochenlöhne, sondern Tageslöhne. Man hat geschafft, man hat auch nicht weit rausgedacht, man hat von Tag zu Tag gelebt. Ein Tageslohn. Das heisst, 50 Denar sind 50 Tageslöhne, dann tust du noch den Sabbat wegrechnen, sind. Ja. Zwei Monatslöhne? Ungefähr? Zwei Monatslöhne. Was hast du für einen Monatslohn? Laut sagen jetzt? Nein. Sagen wir mal, dein Monatslohn ist 3.500 Franken. Die einen haben mehr, viel mehr, die anderen haben noch ein bisschen weniger, aber dann machen wir 3.500 Franken. Zwei Monatslöhne, 7.000 Franken. 500 Denar? Das Zehnfache? 75.000 Franken. Zu selber Zeit enorm viel. Enorm viel Geld. Und dann sagt der Geldverleiher, der tut ihnen nicht die Schuld erlassen. Lesen Sie mal, was steht im Text. Vers 42. Tut er sie ihnen erlassen? Er schenkt sie ihnen. Und zwar ist das Wort schenken, es gibt irgendwie 10 verschiedene Worte für schenken auf Griechisch. Und das ist ein Wort, das da gebraucht wird, das so vom Herzlichsten ist. Der Geldverleiher schenkt ihnen das, wie man seinem Ehepartner etwas schenkt, wo man riesen Freude hat, das zu schenken. Er schenkt es ihnen von ganzem Herzen. Warum? Weil sie es nicht zahlen können. Sie können es nicht zurückzahlen. Wenn ein Schuldner die Schuld nicht hätte können, zahlen, dann ist er in den Schuldturm geworfen worden und dort hat er müssen krampfen, bis die Schuld abgezahlt ist. Und wenn das Jahre ist gegangen. Er schenkt es ihnen. Ich meine, so ein Geldverleiher, der wäre wahrscheinlich ziemlich gleich mal bankrott. Er hat den falschen Beruf gewählt. Aber da in dieser Geschichte ist der Geldverleiher ein unglaublich warmherziger, barmherziger Geldverleiher. Und jetzt fragt Jesus und sagt, wer denkst du, liebt den Geldverleiher mehr? Und er studiert und denkt, ja, wahrscheinlich schon der, der am meisten geschenkt bekommen hat. Und ich glaube, es ist völlig klar, dass er die ganze Geschichte in Verbindung bringt mit dem, was da vor sich geht. Ich glaube, ihm ist auch bewusst, dass da die Sünderin und er irgendwie gemeint ist mit dem, mit dieser Geschichte. Und der zehnfache Unterschied, ein Sünder und er als Pharisäer, ja, auch 20-fach wäre angemessen gewesen. Und dann sagt Jesus, du hast recht geantwortet. So ist es. Und jetzt wendet er sich der Frau zu und sagt, hey Simon, schau mal, siehst du die Frau? Schau sie an. Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser gegeben, du hast mir die Füße nicht gewaschen. Sie aber hat mit ihren Tränen meine Füße gewaschen mit ihrem Haar, dass sie trocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, als ich bin gekommen. Sie aber hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen, seit sie da ist. Du hast nicht mein Haupt mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarstem Öl gesalbt. Wer viel vergeben ist, der liebt viel. Und wer wenig vergeben ist, der liebt wenig. Ja, hat denn jetzt der Simon irgendetwas Falsches gemacht? Erstens, Fußwäschung. Die Füße hat man gewaschen, jemandem gewaschen, wenn jemand von weit her kam und dreckige Füße hatte. Jesus, der Pharisäer, Simon hat Jesus wahrscheinlich in der Synagoge getroffen und hat ihn zu sich eingeladen. Also, das war nicht weit. Also, eigentlich wäre das nicht nötig gewesen, ihm die Füße zu waschen. Und Füße waschen tut der Hausherr sowieso nicht. Dass wenn man die Bediensteten hat, dann macht das der niedrigste Diener. Okay, aber sonst sicher nicht der Hausherr. Ein Kuss, das war nicht üblich, jemanden fremd zu küssen. Das war nicht üblich. Man hat sich innerhalb der Familie geküsst. Oder höchstens noch auf der gleichen Stufe, so miteinander. Und das Haupt mit Öl salben, das ist auch nicht etwas, was man macht. Also, er hat gar nichts falsch gemacht. Der Simon hat gar nichts falsch gemacht. Aber was ist mit dieser Sünderin? Die muss irgendwann Jesus begegnet sein, früher. Die muss Jesus begegnet sein und Jesus hat so eine Wirkung auf sie gehabt. Sie hat erkannt, wer das ist und sie hat etwas erlebt. Sie hat irgendwie erlebt, dass das der Messias ist, dass da Vergebung ist, dass da ihre Not gewendet wird oder was auch immer. Irgendetwas hat sie verstanden. Und was sie gehört hat, dass Jesus da ist, ist sie gegangen, hat ihr das teuerste Öl genommen und hat einfach bei Jesus sich selber erkannt. Vorher und jetzt. Sie hat ihre Schuld erkannt. Sie hat ihre Verzweiflung, ihre Not, ihr ganzes Leben erkannt und dass Jesus ihr Erlöser ist. Wem küsst man die Füße? Wem küsst man die Füße? Es gibt zwei Situationen in der Antike, wo man jemandem die Füße küsst. Das ist der Sklave, sein Meister. Ausdruck von «Ich bin dein Eigentum, ich gehöre ganz zu dir». Und das Zweite ist, wenn jemand mir das Leben gerettet hat. Am Lebensretter, dem küsst man die Füße. Ich schulde dir mein Leben. Und sie küsst Jesus die Füße. Was hat er denn falsch gemacht? Er hat nichts falsch gemacht. Sie hat erkannt, wer er ist. Sie hat ihre Schuld erkannt und dass er ihr Retter ist. Der Pharisäer nicht. Noch nicht. Und das wird plötzlich klar. Der Unterschied. Wer wird Jesus mehr lieben? Der, der viel Schuld vergeben bekommt? Oder der, der wenig Schuld vergeben bekommt? Der, der viel Schuld hat vergeben bekommt. Stimmt das so? Das bringt uns aber ziemlich in Schwierigkeiten, meine Lieben. Wer von euch hat schon mal jemanden ermordet? Wer von euch hat schon mal Bibeln verbrannt? Wer von euch hat wirklich ganz fürchterlich schlimme Sünden begangen? Wer von euch ist irgendwo zunderst unten als Drogensüchtige, weiss nicht was, auf dem Blattspitz gsi und ist von Jesus berührt worden? Die allerwenigsten von uns. Jetzt haben wir ein Problem. In welcher Rolle bist du eher? Oder bin ich eher? Bin ich eher ein Simon oder bin ich eine Sünderin? 50 Denar oder 500 Denar? Ich würde mich eher zu den 50 Denariker zählen. Und du? Und Jesus sagt, du hast recht geantwortet. Warum? Weil es der Wahrheit entspricht, weil es seiner Wahrheit entspricht. Wisst ihr, was der 50-Denariker und der 500-Denariker gemeinsam haben? Ihnen ist alle Schuld geschenkt worden. Alles. Und es war für beide eine ausweglose Situation. Beiden war die Existenz bedroht. Und ich glaube, es kommt darauf an, wie ich das Ganze bewerte. Meine Schuld ist viel kleiner als deine Schuld. Und wenn ich den Eindruck habe, ja, meine Schuld war ja gar nicht so gross, dann wird meine Leidenschaft auch nicht sehr gross sein. Mit dem habe ich immer wieder auch zu kämpfen. Wisst ihr, man kann so eine Leidenschaftsskala, da bist du nicht immer nur auf dem 3 oder auf dem 4 oder auf dem 5. Das verändert sich immer wieder mal. Aber wie kann ich meine Leidenschaft, er sagt, du sollst Gott lieben mit all deiner Kraft, mit ganzer Leidenschaft. Und wir werden das nie ganz erreichen. Mit Wille, Verstand, Gefühl und Leidenschaft. Alles voll. Das schaffen wir nicht. Aber wir können darin wachsen. Und wie wächst meine Leidenschaft? Wie wächst meine Leidenschaft? Und das eine ist, dass ich heranschaue. Dass ich nicht schaue, ist meine Sünde gross oder klein oder dick oder dünn oder fett oder mager oder wie auch immer. Nein, Schuld ist und bleibt Schuld. Und wenn ich heranschaue und sage, was wäre ich ohne Jesus? Wo wäre ich ohne ihn? Ja, vielleicht würde dein Leben ziemlich genau gleich jetzt aussehen. Bist du Jesus begegnet? Bist du Jesus begegnet? Und hat die Begegnung mit Jesus etwas in dir ausgelöst? Etwas verändert? Etwas tief in dir inne umgewälzt? Ich glaube, es gibt unsere Antwort, meine Antwort auf ihn. Das ist das, dass ich sage, wo will ich vorwärts gehen? Ja, Noemi, du hast mich angelegt, komm langsam, komm führen. Was ist meine Antwort? Wo kann ich Jesus mehr lieben, indem dass ich genauer heranschaue, wo ist, was hat er mir geschenkt? Wie sieht meine Schuld ausgesehen? Wie sieht meine Schuld, die er mir vergeben hat? Was habe ich dort kaputt gemacht? Bei Gott, bei mir selber, beim Nächsten. Richtig heranschauen. Und das Zweite ist, Jesus seine Seite. Und sage, Jesus, mach meine Augen auf. Tu meine Augen auf für deine Wahrheit. Über mich. Und ich glaube, das kann so ein Schlüssel sein dazu, in dieser Leidenschaft zu wachsen. Ihr habt da ein paar Fragen drauf. Und jetzt kannst du dir überlegen, was ist die wichtigste Aussage jetzt für mich jetzt von dieser Predigt? Was hat mich berührt? Was beschäftigt mich? Und dann nachher braucht es eine Entscheidung von dir. Was will ich umsetzen? Was will ich verändern? Und dann zwei Gebete. Für das danke ich Jesus, was er mir bedeutet. Und dann, was bitte ich ihn? Um was? Währenddem, dass Noemi das Lied spielt, wir singen es nachher auch singen, das ist meine Antwort auf deine Liebe. Das ist meine Antwort auf dich. Euch Gedanken machen und vielleicht ist es jetzt auch der Moment, wo du sagst, nein, ich muss da auch einen Schritt machen, einen sichtbaren Schritt. Wisst ihr, die Frau, die Sünderin, wisst ihr, was sie gemacht hat? Die hat sich zu Jesus bekannt. Alle von der Stadt haben gewusst. Jetzt wollen wir aber schauen, wie das weitergeht mit dieser Sünderin. Ob man wieder mal einen Mann sieht, bei ihr zur Tür einlaufen oder nicht. Wir schauen da ganz genau her. Sie hat ganz öffentlich sich zu Jesus bekannt. Und ich glaube, manchmal braucht es auch, dass wir uns öffentlich bekennen und sagen, ich bin gemeint und es stimmt und ich will einen Schritt tun. Und dann kannst du da auf die Seite führen gehen, an die Gebetsbank dort herknündeln und das Jesus sagen, was du möchtest. Jetzt mach dir Gedanken, schreib auf
Und während dem, dass wir nachher dann das Lied singen, ist eine Gelegenheit, um dort vorzugehen. Die Herren zu knüdeln. Und zu sagen, ich will wieder wachsen in dieser Leidenschaft. Thank you.